Back to the Zukunft. Wie sieht die Arbeitswelt 2030 aus? Tim Verhoeven von Indeed und Gero Hesse von Embrace begrüßen dich in der zukünftigen Parallelwelt von Recruiting und Retention. Herzlich willkommen zur vierten Staffel. How to stay arbeitsfähig until 2030.
So, da sind wir wieder. Back to the Zukunft. Bereits die vierte Staffel. Völlig irre. Erstmal hallo Tim. Herzlich willkommen.
Hallo
zu
Gero.
Zu unserem Podcast. Long time no see. Wir sind schon in der vierten Staffel, Episode 1. Ich finde das unglaublich. Die Zeit rast ja nur so dahin. Und in dieser vierten Staffel, die irgendwie einen schönen Arbeitstitel hat, How to stay arbeitsfähig until 2030, geht es um die Frage, was muss denn jetzt eigentlich geschehen, damit Unternehmen 2030 gut dastehen. Das hatten wir uns immer so als zeitlichen Horizont genommen. Und diese vierte Staffel gliedert sich in drei Einzelepisoden. Davon gibt es die erste heute, wo wir uns einmal um die Rolle der CHROs kümmern wollen. Also das geschieht jetzt. Dann, was Rekruter tun müssen, nächstes Mal. Und dann letzte Folge von Back to the Zukunft, Staffel 4, wird dann die Mitarbeitendenperspektive sein. Heute geht's los mit Personalvorständen. Bist du ready?
Bin sowas von ready.
Ja, ich auch. So Ende des Jahres ist man immer ganz schön ready. Arbeitsfähig bis 2030. Handlungsempfehlungen für CHROs. Eigentlich ist das ja schon irre, wenn wir beide die Handlungsempfehlungen abgeben für CHROs, weil wir ja beide keine CHROs sind.
Aber wir wissen ja, die hören alle unseren Podcast.
Alle.
Das ist naheliegend. Naheliegend.
Aber ich wollte sagen, falls sich doch jemand von dieser Zielgruppe in den Podcast verirrt, nehmt's uns nicht übel. Das ist ja nur unsere Perspektive vom kleinen Gero und kleinen Tim. Und aber vielleicht ist das eine oder andere dabei, was ja doch interessant ist. Vielleicht ist es auch so, dass ihr denkt, naja, haben wir uns alles schon überlegt. Die Ausgangslage ist ja hinreichend klar. Die haben wir auch in den bisherigen Folgen erläutert. Digitale Transformation, Fachkräftemangel einerseits ja, andererseits auch irgendwie sind wir wieder im Arbeitgebermarkt gelandet, aber beides gleichzeitig, wird uns auch beides gleichzeitig weiter begleiten. Wir erleben, dass sich massiv Berufsbilder verändern, Tätigkeitsprofile verändern. Ich habe irgendwie so eine Studie gelesen, bis 2030 werden sich in über 35% der Berufe die Tätigkeitsprofile grundlegend ändern. Und das ist natürlich eine hinreichend komplexe Ausgangssituation, in der man gerade ist, von der wirtschaftlichen Volatilität in Deutschland mal ganz zu schweigen. Jetzt gibt es natürlich so Allgemeinplätze, die wir hier einmal schnell abhaken wollen, damit wir es wenigstens gesagt haben und nicht irgendwer hinterher sagt, naja, da habt ihr ja ganz wichtige Punkte vergessen. Also ich glaube, vor dem ganzen Hintergrund ist es natürlich erstmal wichtig, die HR-Funktion selbst zu digitalisieren und dann Zahlen, Daten, Fakten basiert zu arbeiten mit People Analytics. Da bist du, Tim, ja bester Ansprechpartner als Data Dude. Hast du vielfältige Tipps schon dafür gegeben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, dass inzwischen doch ganz, ganz viele Unternehmen das auch kapiert haben. Also in den großen Konzernen sowieso, aber auch im größeren Mittelstand. Wie ist so dein Blick da drauf?
Der Fokus ist ganz klar immer da. Er ist jetzt in den letzten Jahren noch stärker geworden, weil der Rechtfertigungsdruck auch größer geworden ist. Also ein bisschen nicht immer nur selbstbestimmt, aber es gibt einfach auch eine jüngere Generation oder eine affinere Generation. Ich will gar nicht sagen, dass das was mit dem Alter zu tun hat, aber einfach eine affine Generation, die gerade Bock auf die Themen hat und die Themen auch in den Unternehmen treibt. Und die werden mehr und das ist gut. Das ist gut für unsere ganze Branche.
Ja, absolut. Und das geht fast auch einher, jetzt wenn man auf das Thema Recruiting kommt, im weitesten Sinne Talent Acquisition, Talent Attraction, Employer Branding, Recruiting. Da ist diese Ambidextrie halt das Riesenthema aus meiner Sicht. Ne? Du hast einerseits nach wie vor die Situation, dass du bestimmte Profile händeringend suchst. Das wird auch sich nicht verändern. Vielleicht, wenn die Wirtschaft stabiler läuft, hoffentlich 26, dann wird das auch wieder deutlich spürbar. Aber das ist trotzdem nicht weg. Und gleichzeitig, aus einer CHRO-Perspektive, sind vielen Unternehmen halt auch Abbau, das Thema Ab- und Umbau. Genau. Das ist so Ausgangslage. Retention spielt dann auch natürlich eine Riesenrolle. Wie kriegt man das hin, wenn man einerseits Abbauprogramme fährt, nicht den Rest der Belegschaft, die man dringend behalten möchte, sauer zu fahren? Das ist also wirklich sehr, sehr komplex, glaube ich, und hängt dann eng mit dem Themenfeld strategische Personalplanung zusammen. Und letztens endet es auch mit dem Thema Upskilling, weil wir wissen eigentlich, dass die Positionen, die Berufsbilder, die ja gerade entstehen, von denen wir teilweise noch gar nicht wissen, welche Skills und Kompetenzen da wirklich drinstecken, die werden wir nicht mehr alle vom Arbeitsmarkt so bekommen. Das heißt, wir müssen mit dem und denen arbeiten, die da sind und die Menschen entsprechend mit auf die Reise nehmen. Das sind so ein bisschen die Allgemeinplätze. Ich glaube, das haben wir jetzt rucki-zucki abgehandelt. Ich hoffe, dass ich nicht was ganz, ganz Wichtiges vergessen habe. Kurzer Blick in deine Richtung.
Absolut richtig. Und vielleicht, weil das klingt jetzt alles schon wieder sehr, sehr negativ, weil wir die Blicke nach vorne häufig natürlich gerade auch mit viel Veränderungen mit sich zeigen. Aber ich finde, jeder dieser einzelnen Punkte zeigt auch nochmal, wie unglaublich wichtig diese Rolle wiederum auch in Zukunft weiterhin bleiben wird. Und dass sie noch wichtiger werden wird in Zukunft, weil eben so viel Veränderung ansteht, wie sie vielleicht vor 10 oder 20 Jahren nicht der Fall war.
Ja, das ist übrigens so ein Thema. Ich war vor ein paar Wochen auf der Unleash in Paris. Und das war total interessant, weil ich da in mehreren Vorträgen, also jetzt nicht nur einmal, sondern sicherlich zwei, dreimal gehört habe, dass, und jetzt haltet euch fest, die ihr da noch nicht auf diesem Gedankentrip sind, dass HR und IT zusammenwachsen. Das hat mich ehrlicherweise so ein bisschen, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja gut, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber schon ganz schön weite Welten, die dazwischen liegen. Wenn man genauer drüber nachdenkt, was Transformation, Digitalisierung eigentlich bedeutet und wie man dann mit Mitarbeitenden in Kontakt bleibt, wie man aber auch externe Zielgruppen anspricht, wie man intern alles managt, auch kommunikativ, ist das, finde ich, eigentlich total konsequent, das so zu sehen. Was denkst du dazu?
Ich kenne zumindest eine Vorstufe auch schon in Deutschland. Auch da kenne ich von einem großen Konzern, die vor, ich glaube, ein oder zwei Monaten announced haben, HR mit dem Datenbereich auch zu verbinden. Und das ist aus meiner Sicht der spannendste, weil da ja häufig dann auch das Thema AI, Machine Learning und sowas mit einhergeht. Und wer weniger vielleicht so diese ganzen First-Level-Support, internen IT-Themen, hängt natürlich immer sehr stark vom Unternehmen auch ab, was alles drunter fällt. Das sind die beiden Bereiche, die gerade gemeinsam für den großen Change der nächsten 10, 15 Jahre stehen. Und wenn die nicht Hand in Hand gehen, dann wird es herausfordernd.
Ja, stimme ich dir zu. Wer das nicht so von den Worten so klar gesagt hat, ne, oder so platt gesagt hat, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, HR und IT gehen zusammen, wer das aber eigentlich auch ganz stark treibt, das ist Christopher Darcy von E.ON. Der war bei uns auf dem Emirates Festival und hat darüber berichtet und hat diese interessante Verbindung von einerseits Digitalthemen, Datenthemen und HR. Und er treibt das bei E.ON sehr stark aus der Perspektive auch Talent Attraction und Recruiting. Fand ich mega spannend. Und wenn man das dann sozusagen sich anhört und dann auf der Konferenz diese eher strategischen Themen sich anhört, dann ahnt man, wo die Reise doch weiter hingehen wird.
Ich freue mich drüber, mehr spannende Betätigungsfelder für Menschen wie mich, also mega.
Sehr gut, du siehst auch ganz glücklich aus, wenn ich das mal sagen darf. Okay, aber die Allgemeinplätze sind das eine. Das andere ist ja wirklich, was muss denn in Organisationen jetzt passieren? Und da hast du dir so ein bisschen auch Gedanken zugemacht. Lass uns doch mal von deinem Wissen hier Teilhabe erfahren.
Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben ja auch in den letzten Folgen schon sehr stark darüber gesprochen, die Bestandsaufnahme, jetzt ist es schon so, dass der Markt sich jetzt schon verändert hat. Wir reden also nicht nur über eine ungewisse Zukunft, sondern eigentlich auch schon, wenn wir ehrlich sind, über die letzten Jahre, in denen es viel auf und ab und auf und ab und auf und ab ging. Eine Volatilität, die stark zugenommen hat. Die Amplituden der Veränderungen wurden auch nochmal stärker. Das heißt, die Veränderungen wurden nicht nur schneller, sondern auch intensiver. Und genau darauf muss ein CHRO aus zwei Perspektiven denken. Auf der einen Perspektive, was heißt das für meine HR-Organisation? Auf der anderen Perspektive, was heißt das für die Gesamtorganisation? Das sollte ja im besten Fall auch eine der zentralen Themen sein, mit der sich ein CHRO beschäftigt. Und beides ist gerade vor dieser riesigen Transformation, die mit AI, Automatisierung und anderen Themen einhergeht. Und das sind riesige Themen. Und ich habe ganz bewusst auch nochmal Automatisierung und vielleicht auch Robotics mit reingenommen, weil wir reden viel über sowas wie generative AI und sind dann so, oh mein Gott, jetzt werden irgendwo mal ein paar tausend Jobs gestrichen. Amazon hat eine sechsstellige Anzahl von Personalabbau durch Robotics im Lager- und Logistikbereich für die Zukunft angekündigt. Das heißt, wir reden bisher sehr stark über klassische White-Collar-Berufe, weil die uns vielleicht näher sind, aber auch im Blue-Collar-Bereich wird insbesondere durch Robotics, die auch immens durch AI gerade profitieren, auch sehr, sehr viel Veränderung einhergehen. Wir wissen auch, dass, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, viele der Rollen, die es in Zukunft, wenn wir jetzt auf 2030, 2035, 2040 schauen werden, nicht mehr in der Form existieren werden. Und vielleicht wir sogar jetzt noch gar nicht genau wissen, wie sie existieren werden. Wir werden nur wissen, dass sie sich verändern. Und darauf muss man sich einstellen. Das heißt, wir haben eine riesige Ungewissheit. Es gibt so einen schönen Unsicherheitsindex global, der auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unsicherheit guckt. Und der ist seit 2019, 2020 extrem gestiegen. Der war fast 30 Jahre lang ungefähr gleich. Egal, was in der Welt passiert ist, und seitdem explodiert er, weil wir die Zukunft nicht mehr gut vorhersagen können. Und genau da ist es wichtig, dass die Rolle des CHROs da wiederum dafür sorgt, dass man in der Lage ist, trotzdem arbeitsfähig und handlungsfähig als Arbeitgeber zu bleiben. Das heißt, einmal als HR-Abteilung, die vielleicht in vielen Unternehmen nicht unbedingt die agilste Abteilung in der Vergangenheit war, die sich erstmal damit beschäftigen müssen, wie kann ich überhaupt mit dieser krassen Veränderung standhalten, wie muss ich die eigene Organisation aufstellen, wie muss ich HR-Silos möglicherweise auch verschwinden lassen, wie muss ich vielleicht auch Strukturen innerhalb der HR neu denken, um von da aus dann zu gucken, wie kann ein Unternehmen sich so vorher bestellen, dass sie in Zukunft auch vernünftig sein werden. Dazu gehört Skill-Management, dazu gehört erstmal eine Bestandsaufnahme, ein klares Zielbild und dann, und es hört sich immer so einfach an, man muss an Mindset arbeiten. Wir sind in Deutschland in einer Situation, dass wir es sehr, sehr gerne haben, wenn wir etwas planen können, wenn wir etwas vorhersehen können, wenn wir Sicherheit haben. Das Einzige, was momentan sicher ist, dass wir in Zukunft nicht mehr sicher sein werden und darauf Menschen vorzubereiten, dass sich vielleicht Jobs verändern werden, dass sich Tätigkeiten verändern, dass sich Aufgabenbereiche, Kooperationen verändern werden und so weiter. Das ist nicht schön immer. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber genau darauf kommt es an. Und ich mache das mal an einem Beispiel fest. Ich finde es immer ganz schön, wenn wir über das Thema AI heutzutage reden, wie soll AI eigentlich im Unternehmen festgesetzt werden, umgesetzt werden? Das ist normalerweise etwas, was, wenn man sich erfolgreiche Unternehmen anschaut, sehr dezentral funktioniert. Interdisziplinäre Teams. AI lässt sich nicht innovieren durch, wir haben jetzt eine Abteilung, die sich um AI-Innovation kümmert und plötzlich ist das ganze Unternehmen AI-ready. Und alle sagen, yay, das funktioniert bei einem Unternehmen einer gewissen Größe nicht mehr. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass Akzeptanz für Veränderungen geschaffen wird. Wir selber haben bei uns, jetzt rede ich mal über Indeed als Arbeitgeber, wir haben bei uns in der Region hier ein Format, das nennt sich AI-Champions. Das heißt, wir haben ein interdisziplinäres Team, das sich alle ein, zwei Wochen zusammensetzt. Ich bin selber Teil des Ganzen. Das sind Leute aus dem Vertrieb, aus ganz vielen Bereichen drin, die dann schauen, welche neuen Tools gibt es, was verändern sich gerade durch Tools, durch Updates, wie kann man neue Use Cases kreieren und so weiter und so fort, um diese Themen dann in die einzelnen Bereiche reinzubringen. Und das ist aus meiner Sicht einer der größten Herausforderungen, die viele Unternehmen haben, damit AI keine Elfenbein-Diskussion wird. Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung da ist, aber
da würde ich gerne was zu sagen.
Ja.
Ich teile das und dennoch machen wir es bei M-Race etwas anders. Wir machen beides, würde ich sagen. Also wir haben ja fünf Firmen, aus denen M-Race als Gesamtkonstrukt besteht und die machen alle AI in allen möglichen Disziplinen unterschiedlich stark. Das finde ich erstmal super. Da sprechen wir bei unserem jährlichen Führungskräftemeeting drüber, sozusagen stellen uns auch gegenseitig vor, was getan wird. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, bottom-up, das, was läuft. Und gleichzeitig werden wir das jetzt flankieren. Genau von dem, wo du sagst, sollte man nicht tun, von einem zentralen KI-Innovationsteam, das aber die Aufgabe hat, nicht das vorzugeben, sondern mit den dezentralen Units darüber zu sprechen, wo steht ihr, wie können wir euch helfen, wie können wir es noch schneller machen, habt ihr dieses Tool im Einsatz und die dann sozusagen für so einen übergreifenden Wissenstransfer von einer Firma in die andere mitsorgen. Das heißt, es ist ein paralleler Ansatz von eigentlich Bottom-up und wieder Top-down, wenn man so will. Und darüber hinaus gehören wir natürlich dem Bertelsmann-Konzern an. Da gibt es inzwischen natürlich auch klare Regeln, auch Stichwort EU-AI-Act, ja, wie sicher ist eigentlich das, was wir machen? Und in diesem zentralen KI- und Innovationsteam ist eben auch diese AI-Governance-Funktion vereint. Ne, so dass man also auch schaut, ist das alles safe und sicher, was wir machen. Aber ich stimme zu, du kannst jetzt nicht ein Team losschicken und sagen, ihr sorgt dafür, dass alle jetzt KI machen. Das muss aus den Unternehmen, aus den Firmen, aus den Abteilungen selbst kommen und da muss halt der Raum für Change offen sein. Gleichzeitig finde ich es aber gut, das, was gut ist, untereinander auszutauschen, das, was gut ist, zu fördern und da, wo Gefahren sind, auch natürlich entsprechend hinzuschauen. Das ist so der Weg, den wir gehen, aber wir haben auch gerade erst angefangen, ihn zu gehen. Das ist unser Blick darauf.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir, wenn wir darüber sprechen, sagen, es ist nicht die eine Lösung, sondern man muss eben gucken, dass du alle Seiten mitbringst. Ich finde zentral gar nicht verkehrt in dem Moment, aber nur zentral zu machen.
Nein, da glaube ich auch überhaupt nicht dran.
Weil dann nehmen wir die Leute auch nicht mit und es ist eine Veränderung, die krass jeden eigentlich beschäftigt. Und jetzt haben wir natürlich Unternehmen, bei denen das Gefälle auch noch deutlich größer ist als bei einer Embrace. Wenn ich mir Firmen anschaue, die vielleicht noch in der Logistik sind, wo es deutlich mehr Blue-Color auch noch gibt, dann wird da die Herausforderung noch eine ganz andere sein, sich an das Thema ranzunehmen und nicht nur diese medialen geschürten Ängste gerade auch aufleben zu lassen, weil ich glaube, wichtig ist, dass wir auch wieder da so eine gewisse Positivität auch erzeugen und Leute einfach auch mal in ihrem Bereich überlegen, hey, was können wir eigentlich, wie kann es mir helfen im Alltag? Wie können wir vielleicht auch mal was pilotieren, was experimentieren? Heutzutage ist ja durch Vibe-Coding und so weiter die Sachen so unglaublich einfach, dass man nicht Informatik studiert haben muss, um trotzdem sich mit LLMs und sonstigen Tools einfache Automatisierung über Automate oder sonst was machen zu können, das den Arbeitsalltag deutlich erleichtert. Und ich glaube, das ist total wichtig.
Darüber haben wir auch schon in den Vorepisoden gesprochen. Was kann jede und jeder Einzelne so tun? Und das wäre natürlich auch mein Ratschlag an CHROs, sollten sie hier zuhören, selber machen, selber tun, selber anfangen rumzufrickeln und sich abends Stündchen Zeit zu nehmen und Dinge auszuprobieren mit AI. Um halt nicht nur quasi zu sagen, wir müssen das tun. Und wenn man dann fragt, was machst du denn ganz konkret selber? Und dann ein verschiedenes Grinsen zurückbekommt, sondern dass man wirklich anfängt, offenherzig das als Chance zu sehen und damit halt rum zu experimentieren.
Genau, ja. Experimentieren heißt übrigens dann auch mal, es läuft auch mal was schief. Ne? Und ich finde auch, dass es gibt nichts, was besser ist, als wenn auch mal eine Führungskraft sich eingesteht, es läuft etwas schief. Weil ich kenne genug Führungskräfte, Unternehmen, wenn man dann mit denen spricht und fragt, na, wie ist denn eure Fehlerkultur? Na, wir machen keine Fehler. Ich sage, aber wie ist es denn, wenn jemand will? Nein, wir machen keine Fehler. Ich sage, okay, gut, diese Diskussion müssen wir nicht weiter im Kreis drehen. Und das wird in Zukunft eine große Herausforderung werden.
Aber das geht ja noch darüber hinaus. Ich glaube, wir schweifen gerade vielleicht ab, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber das würde ich trotzdem gerne noch sagen. Das ist ja auch die Frage, wenn du immer so tust, als wüsstest du alles und würdest keine Fehler machen oder die Organisation keine Fehlerbereitschaft hat, dann kannst du natürlich nicht experimentieren. Du kannst natürlich nichts Neues ausprobieren und dann auch mal scheitern. Ne? Und also ich versuche oder wünsche mir auf jeden Fall, dass in unserer Organisation eigentlich eher die Haltung ist, Fehler darf ich machen, das gehört mit dazu. Wenn ich einen Weg nach vorne finden will, dann ist das Teil des Programms sozusagen. Vielleicht wird man denselben Fehler dauernd wiederholen. Das ist nicht so gut, aber Fehler generell machen ist absolut willkommen, würde ich sagen.
Absolut. Und das ist dann so schon, würde ich sagen, so der zweite von drei übergeordneten Punkten, wo ich sagen würde, das ist dann auch die Aufgabe von der Rolle des CHROs, also eins, diese interdisziplinären, dezentralen AI-Teams mit zu fördern. Das zweite ist, Strukturen zu schaffen, wo eben dieses Experimentieren und Pilotieren gefördert wird. Ob man jetzt sowas wie Fuck-Up-Nights, Failure-Nights oder wie auch immer, wo man auch mal über solche Themen spricht, auch mal zeigt, wo Dinge vielleicht nicht funktionieren. Und das Dritte ist, wenn ich irgendwo noch einen Tipp geben würde, ist, ich würde sowas wie versuchen, ein Future Lab aufzubauen. Wenn ich ein Unternehmen einer gewissen Größe wäre und wenn man einen CHRO hat, ist man meistens Unternehmen einer gewissen Größe, das sich damit beschäftigt, wie sehen eigentlich die eigenen Pläne für die Arbeit der Zukunft aus? Wie sehen Future Skills aus? Was hat das mit Arbeitsmarktdaten zu tun? Wie sind vielleicht auch solche Themen wie Datenqualität, mit denen ich arbeite, damit diese ganzen tolle AI-Tools, die ich habe, überhaupt vernünftig funktionieren? Das Ganze zusammenzufassen, das wäre für mich so das Wunschprofil neben den Millionentätigkeiten, die ein CHRO, glaube ich, auch gerade machen muss, mit denen man sich aber auch noch beschäftigen könnte. Die gerade für die Zukunft und die Arbeitsfähigkeit für 2030 passen würden.
Eins muss ich kurz noch sagen, wenn wir ein CHRO oder der CHRO sagen, dann ist natürlich die CHRO und eine CHRO mit gemeint. Muss ich mal kurz noch hinzufügen, bevor dann jemand sagt, ah, das haben sie aber irgendwie nicht so richtig gemacht. Ich hab ja, vielleicht knüpft das ganz gut an, ich habe ja eben schon einen Mann genannt, den ich da klasse fand, den Christopher Darcy. Ich nenne aber auch nochmal zwei Frauen, die mir in diesem Jahr echt sehr positiv aufgefallen sind aus der CHRO-Gilde oder Personalvorständinnen-Gilde. Das ist einmal die Birgit Bohle von der Deutschen Telekom. Die war auch beim Emirates Festival und ich hatte mit ihr auch vorher im Podcast gesprochen über Werte und Haltung. Du hast ja eben auch das Thema Haltung angesprochen. Also für bestimmte Themen zu stehen, die Deutsche Telekom als Organisation mit einer riesen Anzahl von Mitarbeitenden, ich glaube um die 400.000, wenn ich das richtig im Kopf habe, krass, da sind natürlich alle möglichen Kulturen, alle möglichen Ethnien auch enthalten in der Mitarbeitendenschaft. Und da zu sagen, wir hier in der Organisation stehen für bestimmte Werte und geben auch eine klare Orientierung, das finde ich total wichtig, ehrlich gesagt. Und das hat sie, fand ich, sehr, sehr gut rübergebracht. Sowohl im Podcast, den können wir in den Shownotes mal verlinken, als auch auf unserer Veranstaltung. Das ist so weit gegangen, die ist mit ihrem Führungsteam der 200 Top-Manager nach Auschwitz gefahren, auf eine gemeinsame Lernreise zum Thema Haltung, Werte, Respekt. Hört sich im ersten Moment vielleicht krass an oder muss man das machen? Ich finde das richtig, richtig gut, gerade auch in diesen Zeiten so eine klare Position zu beziehen. Das ist mir positiv aufgefallen und die andere Person, auch so ein Thema, was immer wieder kommt, wie stellt man eigentlich, Stichwort Recruiting, aber auch Stichwort Retention, wie stellt man eigentlich dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie sicher? Das ist ja eine riesen Thematik, wird manchmal in diese Wohlfühlecke gepackt, da gehört es meiner Meinung nach überhaupt gar nicht hin, weil jeder Mensch, der eine Familie hat, da davon betroffen ist. Und da fand ich die Kiki Radeke von Adacor beeindruckend. Die ist da Head of People and Culture. Und was ich da sehr cool fand, die haben so ein Programm Career Life Connect entwickelt und da legen sie auch Wert, anders als in vielen anderen solchen Initiativen, nicht nur auf die weibliche Perspektive des Ganzen, sondern sagen, das ist ja insgesamt ein Thema. Das heißt, die Väter, denen kommt da auch eine besondere Rolle zu. Das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. So, und wenn ich das jetzt mal abrunde, zwei Beispiele jetzt nochmal gegeben. Das Thema Haltung ist das eine für mich und das Thema Technologie ist das andere. Also für mich liegt die Zukunft in Zusammenspiel dieser beiden Themen, Technologie und Haltung.
Hast du wunderbar zusammengefasst, lieber Gero, und eigentlich das perfekte Schlusswort.
Okay, dann hören wir jetzt auch auf und ich sage erstmal Danke, hat wie immer Spaß gemacht.
Dito!